Ja, Karl hat es heute Morgen schon angedeutet. Es soll heute Morgen um, ja, soll man sagen, um Nachfolge gehen oder auch, was unser Auftrag als Christen in dieser Welt ist. Und wir sind am letzten Sonntag im Gottesdienst so einige Gedanken durch den Kopf gegangen und die möchte ich mit euch teilen. Karl hatte letzten Sonntag unter anderem davon gesprochen, dass der Herr Jesus von Gott in diese Welt gesandt wurde. Und das wurde er ja nicht nur so, sondern er wurde mit einem ganz klaren Auftrag in diese Welt gesandt, nämlich um das Problem der Sünde ein für alle Mal zu klären. Und wie der Vater den Herrn Jesus auf diese Welt gesandt hat, so sendet der Herr Jesus uns. Und das sagt er in Johannes 17, Vers 18. Ich lese die Verse mal vor. Da heißt es, wie du, also Gott, mich, Jesus, in die Welt gesandt hast, habe auch ich, also Jesus, sie, das sind wir, in die Welt gesandt. Aber nicht nur darum, dass wir ein ruhiges, behagliches Leben führen können, dass es uns gut geht, sondern er hat uns mit einem ganz klaren Auftrag in diese Welt gesandt. Und ich lese uns den Abschnitt einmal kurz vor aus Matthäus. Wir finden ihn in mehreren Evangelien. Ich lese ihn mal aus Matthäus 28 vor. Da heißt es ab Vers 18, und der Herr Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung der Zeitalter. Wir sollen also die frohe Botschaft, das Evangelium in dieser Welt verkünden. Also Menschen davon überzeugen, dass sich ein Leben mit dem Herrn Jesus wirklich lohnt. Man könnte auch sagen, jetzt wo der Herr Jesus nicht mehr leibhaftig auf dieser Erde lebt, sondern durch seinen Geist in uns lebt, sind wir praktisch sozusagen Gesandte des Herrn Jesus mit diesem klaren Auftrag oder mit dieser Botschaft, das Evangelium weiterzusagen. Man könnte das auch so ausdrücken, wie Paulus das einmal sagt, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wisst ihr, was die Aufgaben eines Botschafters sind? Ein Botschafter vertritt praktisch die Interessen seines Landes in einem anderen Land. Und Paulus sagt ja auch, wir sind Himmelsbürger. Wir haben hier kein Bürgerrecht. Unser Bürgerrecht ist im Himmel, sagt er. Also wir vertreten jetzt also himmlische Interessen hier auf Erden. Und wir sollen hier auf Erden einen unsichtbaren Gott durch unser Leben, durch unser Wandel sichtbar machen. Wir sollen die Menschen praktisch darauf hinweisen, dass sie Sünder sind und dass sie so, wie sie leben, also vor Gott nicht bestehen können. Aber auch gleichzeitig, dass es einen Weg wieder zurück gibt zu Gott und dass dieser Weg der einzige Weg ist, nämlich Jesus Christus. Und die Frage, die wir uns immer wieder mal stellen sollten, die heißt, komme ich diesem Auftrag Christi immer noch mit dieser konsequenten, mit diesem konsequenten Elan nach, mit dieser Euphorie, wie sie letztendlich ja eigentlich da war, als wir uns jung bekehrten, als wir noch jung im Glauben waren. Da war so eine Euphorie in uns da. Und praktisch jeden wollten wir davon überzeugen, dass sich ein Leben mit Jesus lohnt. Aber wie gesagt, sind wir wirklich noch ein Botschafter Christi, so wie der Herr Jesus sich das von uns wünscht? In einem Lied heißt es, also groß ist dein Name, ist bestimmt, glaube ich, allen bekannt, ne? Groß ist dein Name. Und da heißt es in dem vierten Vers, wir wollen unser Leben aus Dankbarkeit dir, also Gott, geben. Nur darin liegt Gewinn, du bist des Lebens Sinn. Und da sollten wir uns schon immer wieder, denke ich, fragen, ob wir das wirklich so von ganzem Herzen singen können. Dass wir uns ihm, dem Herrn Jesus, wirklich von ganzem Herzen in allen Lebensbereichen wirklich so voll und ganz zur Verfügung stellen. Ich denke, viele Christen sind heute müde und träge geworden, gerade was unser Glaubensleben, unsere Nachfolge angeht. Und da beziehe ich mich auch wirklich voll und ganz mit ein, denn auch mir fällt es unsagbar schwer, auf Menschen zuzugehen und Gespräche über den Glauben anzufangen oder das Evangelium zu verkünden. Und wie gesagt, wenn man dann noch mitbekommt, dass die Menschen überhaupt kein Interesse zeigen und dass man immer wieder auf Ablehnung stößt, dann verliert man letztendlich den Mut. Man wird müde und träge und man muss dann, denke ich, konsequent aufpassen, dass man nicht einschläft. Es gibt ein Lied im Englischen, was den Zustand vieler Christen in unserer Zeit beschreibt. Es heißt Asleep in the Light, das heißt eingeschlafen im Licht oder auch anders ausgedrückt, eingeschlafen am helllichten Tag. Und in dem Text heißt es, siehst du noch all die Menschen um dich herum, die verloren sind? Berührt dich das überhaupt nicht mehr? Lässt du sie einfach untergehen? Siehst du nicht, dass dein Verhalten eine große Sünde ist? Wie kannst du so unbeweglich und kalt sein? Du lehnst dich zurück, bist satt, schließt die Augen, die Welt schläft im Dunkeln und die Gemeinde kann nicht kämpfen, denn sie schläft im Licht oder am helllichten Tag. Jesus ist auferstanden, aber du kommst nicht aus deinem Bett heraus. Jesus ist auferstanden, steh auf, komm endlich aus deinem Bett heraus. Eigentlich ist es ja, wie ich schon sagte, unser Auftrag, dass wir hingehen, die Menschen wachrütteln, ihnen sagen, dass sie Sünder sind und Vergebung brauchen. Aber manchmal, denke ich, brauchen auch wir erst einmal selbst so einen Weckruf, müssen wachgerüttelt werden, damit wir uns ganz neu auf unseren Auftrag besinnen. Mich hat letzten Sonntag besonders so der Abschnitt aus Hesekiel 33 angesprochen, den Eckart vorgelesen hatte. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, und ich lese ihn deswegen nochmal vor, also ein Teil davon. Und zwar Hesekiel 33, ab Vers 1, da heißt es, und das Wort des Herrn geschah zu mir so, Menschensohn, rede zu den Söhnen deines Volkes und sage zu ihnen, wenn ich das Schwert über ein Land bringe und das Volk des Landes nimmt einen Mann aus seiner Gesamtheit und lässt ihn sich als Wächter ein und er sieht das Schwert über das Land kommen und stößt ins Horn und warnt das Volk, wenn dann einer den Schall des Hornes hört, sich aber nicht warnen lässt und das Schwert kommt und rafft ihn weg, so wird sein Blut auf seinem Kopf bleiben. Er hat den Schall des Horns gehört, hat sich aber nicht warnen lassen. Sein Blut wird auf ihm bleiben. Doch hat er sich warnen lassen, so hat er seine Seele gerettet. Wenn aber der Wächter das Schwert kommen sieht und er stößt nicht ins Horn und das Volk wird nicht gewarnt und das Schwert kommt und rafft ihn und rafft von ihm eine Seele weg, so wird dieser um seiner Schuld willen weggerafft. Aber sein Blut werde ich von der Hand des Wächters fordern. Siehe nun, Menschensohn, dich, Menschensohn, habe ich nun als Wächter für das Haus Israel eingesetzt. Du sollst das Wort aus meinem Mund hören und sie vor mir warnen. Bis hierhin erstmal. Auch wenn es hier in erster Linie, denke ich, um die Wächter geht, die Gott für sein Volk Israel eingesetzt hat, glaube ich schon, dass auch wir so eine Art Wächterfunktion haben. Auch wir sollen die Menschen um uns herum warnen vor Sünde, vor Tod, vor Hölle, eigentlich vor dieser ewigen Qual. Wir sollen die Menschen wachrütteln und warnen nach dem Motto, wenn du dich nicht für den Herrn Jesus entscheidest oder bekehrst, dann gehst du mit großen Schritten in die Verdammnis oder in die Hölle, ins Verderben. Ich weiß noch, als ich Ich war damals ungläubig, bin in einem ungläubigen Elternhaus groß geworden. Das ist jetzt gut ca. 50 Jahre her, als ich das erste Mal mit dem Glauben konfrontiert wurde. Ich wurde immer ermahnt durch die Mutter meiner Frau, wurden wir immer wieder ermahnt, endlich mal uns mit dem Glauben zu beschäftigen, die Evangelisation zu besuchen. Und dann war es endlich soweit. Muss gute 50 oder ca. 50 Jahre, ich weiß es nicht genau, du kennst die Zahlen besser. Da war in Lezen bei Reinhard Friedrich eine Evangelisation. Und dort wurde damals noch das klare Wort Gottes gesagt. Und es war damals für mich, abstoßen möchte ich nicht sagen, aber erschreckend. Dort wurde mir oder allen eigentlich ganz klar das Wort Gottes an den Kopf geschlagen oder zugesagt. Du bist Sünder, wenn du dich nicht bekehrst, gehst du verloren. Und ich denke, diese klare Botschaft, die fehlt heute manchmal. Heute hört man oft eher so ein Wohlfühlevangelium nach dem Motto, komm zu Jesus und alles wird gut. Musst dir keine Sorgen mehr machen. Aber das stimmt in den meisten Fällen nicht. Das Einzige, was wirklich gut wird, ist, dass uns unsere Sündenlast abgenommen wurde. Das stimmt. Aber die Probleme fangen manchmal dann erst richtig an. Weil dann der Teufel anfängt, nochmal alle Hebel in Bewegung zu setzen, um diese Entscheidung, die du für Jesus getroffen hast, in Frage zu stellen. Er möchte dich wieder abziehen. Und deshalb, denke ich, ist unsere Aufgabe oder unser Auftrag, denke ich, auch so wichtig, dass wir die Menschen wachrütteln, damit sie erkennen, dass sie Sünder sind und der Buße bedürfen. Und dass Jesus letztendlich der einzige Weg ist, der wieder zurück zum Vater führt. Durch das ein für alle Mal vergossene Blut am Kreuz auf Golgatha, das dort für jeden Sünder, denke ich, vergossen wurde, egal wie schlimm die Sünde auch war. Und das haben wir ja auch vorhin im Abendmahl ausgedrückt. Jemand hat einmal gesagt, wenn wir als Christen also von der Existenz der Hölle überzeugt sind und die Menschen sehen, die um uns herum stehen und verloren gehen, dann würden wir nicht so ruhig auf unseren Plätzen sitzen bleiben. Dann würden wir aufstehen und die Botschaft hinausschreien. Das wäre, denke ich, so das, was Hesekiel sagt, so dieser Wächterdienst. Diese Menschen, die Menschen zu warnen, sie darauf hinzuweisen, dass sie Sünder sind und Buße brauchen. Aber wie gesagt, manchmal brauchen wir so einen Weckruf. Und so ein Weckruf steht in Epheser 5. Da sagt Paulus, wache auf, der du schläfst, stehe auf aus den Toten und der Christus wird dir leuchten. Seid ihr schon mal so unverhofft, so aus einem Tiefschlaf herausgerüttelt worden? Dann steht man erstmal völlig neben sich. Ne? Man weiß nicht, wo man steht, was eigentlich los ist. Man muss sich erst einmal wieder ganz neu, komplett neu orientieren. Wo bin ich eigentlich? Was mache ich hier? Und wo will ich eigentlich hin? Und ich denke, das sollten wir auch im Glaubensleben tun, wenn wir so einen Weckruf wie den von Paulus verspüren. Manchmal müssen wir uns auch ganz neu orientieren. Manchmal sind wir ja auch vom Weg abgewichen, müssen wieder zurückkommen. Manchmal haben wir uns festgefahren in alten Gewohnheiten. Wie gesagt, manchmal müssen wir uns, wie gesagt, ganz neu orientieren, wo stehe ich eigentlich und wo will ich hin. Und jeder von euch, denke ich, ist bestimmt schon mal oder hat sich bestimmt schon mal verlaufen oder verfahren. Wenn man dann zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs ist und so ein paar Kilometer in die falsche Richtung läuft oder fährt, dann kann das ganz schön anstrengend sein. Früher hatte man ja auch noch nicht die Möglichkeit oder die Hilfsmittel, die wir heute haben. Damals konnte man, wenn man Glück hatte, jemanden nach dem Weg fragen, der ihn dann wieder auf den rechten Weg geführt hat. Heute haben fast alle ein Handy und somit auch ein Navi dabei. Und so ein Navi besteht ja aus zwei Komponenten. Zum einen aus dem Kartenmaterial und zum anderen aus dieser netten Stimme, die uns dann immer sagt, wann wir abzubiegen haben Oder wenn wir mal falsch abgebogen sind, kommt gleich die Stimme, wenn möglich, bitte wenden. Und so ein Navi, denke ich, hat Gott auch uns mit auf den Weg gegeben. Das Kartenmaterial, denke ich, ist die Bibel. In der Bibel wird uns der ganze Heilsplan Gottes, wird uns mit seinem Volk Israel, aber auch mit dieser ganzen Welt aufgezeigt. Und die nette Stimme, die uns den Weg ansagt, ist, denke ich, der Heilige Geist, der uns immer wieder erinnert, der uns warnt, der uns motiviert, der uns deutlich macht, was gerade jetzt in dieser Situation, in der wir uns befinden, gerade wichtig oder richtig ist. Natürlich müssen wir lernen, die Hinweise des Heiligen Geistes auch zu hören und zu beachten, damit wir letztendlich nicht an dem Ziel vorbeirauschen. Mir ist letzten Sonntag noch eine Aussage ganz wichtig geworden. Und zwar die Aussage aus Lukas 9, Vers 62. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. Da heißt es, niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Der Herr Jesus erwartet von uns eine ganz konsequente Nachfolge. Und das wird aus diesem, wenn man das liest, aus dem ganzen Abschnitt in Lukas 9 deutlich. Wir hatten letzte Woche hier an der Wand dieses herrliche Bild von dem Bauern, der mit seinem Pferdegespann am Pflügen ist. Und Eckart hatte das schon angedeutet, wie wichtig es ist, das Ziel dabei im Auge zu behalten. Ich habe das als Kind selber noch miterlebt, wenn mein Großvater damals mit dem Pferdegespann zum Pflügen gegangen ist. Das Erste, was er gemacht hatte, wenn wir auf dem Acker angekommen sind, war, er ist in den Knick gegangen, hat sich eine Haselnussrute rausgeschnitten, die angespitzt, das Grüne drangelassen oben und ist damit auf die andere Seite des Ackers gegangen. Dort hat er sie platziert und dann hat er sich hinter den Pflug gestellt und ist auf dieses Ziel zugesteuert. Diese erste Furche, die war ganz wichtig. So wie Eckart das schon sagte, wenn man zurückschaut, dann fängt an, die Furche krumm zu werden. Man muss das Ziel im Auge behalten. Bei der zweiten Furche ist es schon etwas einfacher. Dann setzt das Rad vom Pflug in der Furche an und man muss mit dem Rad nur an der Furche bleiben. Aber das Ziel ist immer vor Augen. Er guckt immer nach vorne. Und ich denke, das ist auch so ein wunderbares Bild für uns, für unser Glaubensleben. Zum einen sollen auch wir das Ziel, auf das wir zugehen, im Auge behalten. Und zum anderen auch in der Spur bleiben. Aber bei allem nicht vergessen, nach vorne zu schauen, auf das Ziel hin. Für uns vielleicht besser gesagt, nach oben zu schauen. Paulus drückt das einmal so aus. Er sagt, ich vergesse, was da hinten liegt und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Wir neigen oft dazu, gerne mal zurückzuschauen in unser altes Leben, in dem, was die Welt noch so zu bieten hat. Aber die Welt wird uns immer wieder in der Bibel immer wieder als Gefahr für uns als Gläubige dargestellt. Und das sollte uns bewusst sein. Die Welt hat immer noch ihren Reiz, auch für uns als Gläubige, egal ob Mann oder Frau. Weil wir immer noch in unserem alten Fleisch behaftet sind. Und diese alte Natur in uns, die lebt auf in der Welt. Paulus drückt es einmal so aus, dass er sagt, das Gute, was ich eigentlich tun will, das schaffe ich nicht. Aber das Schlechte, was ich eigentlich gar nicht will, das tue ich. Und der Teufel, der setzt alles daran, um uns immer wieder durch die Vorzüge oder Annehmlichkeiten in dieser Welt zu verführen. Ich denke, wir alle haben diese Augenlust oder diese Begierde der Augen, dass wir gerne auf Dinge sehen, die schön, die interessant sind, die uns gut tun, Dinge, die uns reizen. Und ich denke, dass es noch keine Zeit gab, wo die Begierde der Augen so bedient wird wie in unserer Zeit. Die Bilderflut, der wir heute ausgesetzt sind, die war, denke ich, noch nie so stark wie heute. Wir sind noch nie so stark durch die Medien beeinflusst worden wie heute. Und Durch die Medien wird uns ja auch immer wieder vorgegaukelt oder vor Augen geführt, was wir eigentlich alles brauchen. Und dann heißt es was? Du kannst dir das nicht kaufen, du hast kein Geld dafür. Das macht doch nichts. Es gibt zinslose Darlehen oder kannst heute bestellen, in 6 Monaten brauchst du erst bezahlen. Also vieles wird uns heute sehr leicht gemacht. Und es ist für uns, denke ich, auch als Christen nicht immer leicht, standhaft zu bleiben. Versteht mich bitte jetzt nicht falsch. Ich will damit nicht sagen, dass wir all diese Dinge nicht genießen dürfen. Ganz und gar nicht. Ich denke, Gott hat alles wunderbar, wunderbar gemacht und er hat eine wunderbare Vielfalt geschenkt, an der wir uns erfreuen dürfen und die wir auch genießen dürfen. Aber diese Dinge der Welt dürfen uns letztendlich nicht beherrschen. Nach dem Motto, immer mehr, immer größer, immer reicher. Jakobus sagt einmal in Kapitel 4, Vers 4, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist. Wer nun der Freund der Welt sein will, sagt er, erweist sich als Feind Gottes. Und Jakobus will damit aussagen, dass letztendlich schon ein kleiner Flirt mit der Welt gravierende Folgen haben kann. Weil das oft, wie gesagt, ein schleichender Prozess ist, wir merken oft gar nicht mal, dass unsere Liebe zu dem Herrn Jesus immer mehr erkaltet. Und wir haben in der Bibel, denke ich, viele Beispiele, wo es uns aufgezeigt wird, was für Folgen das haben kann, wenn wir uns letztendlich mit der Welt einlassen. Ich möchte uns so ein Beispiel kurz aufzeigen anhand von Lot. Die meisten kennen wahrscheinlich die Geschichte von Lot und Abraham. Beide hatten große Viehherden und damit es nicht zum Streit kommt, wollten sie sich trennen. Und Abraham sagt zu Lot, pass auf, du kannst hingehen, wo du willst. Ich überlasse dir das dann. Wisst ihr, wo Lot hingegangen ist? Ja. Nicht direkt nach Sodom, sondern in die Ebene von Sodom und Gomorra. Dort war frisches, grünes Weideland. Und obwohl er wusste, dass es hieß, dass die Menschen dort böse und sündig sind vor dem Herrn, hat ihn das nicht gestört. Und als einige Zeit später Gott Sodom und Gomorra vernichten wollte, da kamen 2 Engel zu Lot, um ihn zu warnen. Und wisst ihr, wo die Engel ihn vorgefunden haben? In Sodom, also im Tor von Sodom. Also Lot hatte sich bereits mit der Welt eingelassen. Und als einige Zeit später die Engel Lot das Gericht angekündigt hatten, da macht Lot sich auf, um seine Schwiegersöhne in Sodom zu mahnen. Wisst ihr, wie jetzt die Schwiegersöhne reagiert haben? Es heißt dort, er war in ihren Augen wie einer, der Scherze treibt. Also es wurde praktisch sein Zeugnis überhaupt nicht mehr ernst genommen. Seine Zeugniskraft hatte letztendlich überhaupt keine Aussagekraft mehr. Und aus all dem hat Lot ja noch nicht mal gelernt. Er macht ja fast den gleichen Fehler wieder. Als die Engel Sodom und Gomorra vernichten wollen, erlauben sie Lot, in die Berge zu fliehen. Wisst ihr, was im Psalm 121, Vers 1 steht? Genau, zu den Bergen, genau. Von da kommt mir die Hilfe. Also die Hilfe kommt von oben. Und er sollte in die Berge fliehen. Und was macht Lot? Er jammert rum und sagt, das schaffe ich nicht. Das ist zu schwer für mich. Und dann fragt er, ob er in eine nahegelegene Stadt fliehen darf. Also macht wieder den gleichen Fehler und flieht in die Stadt. Und wie gesagt, seine Frau dreht sich nochmal um, wird zur Salzsäule. Das ist so die Geschichte von Lot. Natürlich werden wir nicht gleich zur Salzsäule erstarren, wenn wir mal wieder zurückschauen und so ein bisschen mit der Welt liebäugeln. Aber möge der Herr Jesus uns davor bewahren, die Welt, in der wir leben, mehr lieb zu gewinnen als ihn, damit letztendlich unser Zeugnis nicht kraftlos wird, wie das bei Lot. Ich möchte uns noch ein paar Verse vorlesen, einmal aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 2. Da heißt es ab Vers 11, Geliebte, ich ermahne euch nun als Beisaße und Fremdlinge, dass ihr euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, enthaltet und führt euren Wandel unter den Nationen gut, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tage der Heimsuchung. Wir sollen also in dieser Welt nach den Maßstäben Gottes leben. In einer Welt, die die Maßstäbe Gottes ignoriert, letztendlich sogar mit Füßen tritt. Aber in dieser Welt sollen wir durch unser Leben unseren Herrn Jesus Christus verherrlichen, ein Zeugnis sein. Zum Schluss noch zwei Verse, einmal aus dem 2. Korintherbrief. Einmal Kapitel 5. Die Verse 14 und 15. Da schreibt Paulus, denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche jetzt leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern den, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Und noch ein paar Verse aus dem Kolosserbrief, Kolosser 3. Die Verse 1 bis 4. Und wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so suchet, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus euer Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Das ist praktisch so dieses christusorientierte Leben, das wir leben sollten. Nicht weltorientiert, den Blick nach hinten, sondern immer nach oben gerichtet, nach vorne, nicht zurück, nicht auf die Dinge dieser Welt. Ihr kennt bestimmt auch dieses Lied, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Niemals zurück heißt es da, niemals zurück. Möge diese Einstellung einfach unser Leben prägen, dass wir uns danach ausrichten, wirklich Gott wohlgefällig zu leben, dass wir ein Zeugnis sind und dass es uns nicht schwerfällt, wirklich Menschen um uns herum zu warnen vor dem, was auf sie zukommt, dass sie sich retten lassen, dass sie nicht ins Verderben laufen, sondern dass wir immer wieder Mut und Kraft haben, wirklich ein Zeugnis in dieser Welt zu sein. Möge Gott dazu Gnade schenken. Amen.